Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Heute schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen in der Politik, Wirtschaft und im Sport. Beginnen wir mit einem Thema, das uns alle angeht: die Kinderrechte in Deutschland. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat seinen Kinderrechteindex 2025 vorgestellt und das Ergebnis ist durchaus aufschlussreich.
Genau, dieser Index untersucht, wie gut die einzelnen Bundesländer die UN-Kinderrechtskonvention umsetzen. Das ist ein internationales Abkommen mit 54 Artikeln, das vor mehr als 3 Jahrzehnten beschlossen wurde. Dabei geht es um fundamentale Rechte, vom Recht auf Bildung über Schutz vor Gewalt bis hin zur freien Meinungsäußerung.
Interessant ist, welche Bereiche konkret analysiert wurden. Der Index betrachtet das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Schutz, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Bildung und auch das Recht auf Ruhe und Freizeit sowie kulturelle Teilhabe.
Die Bewertungskriterien sind sehr konkret, also etwa was Länder und Kommunen für Kindertagesbetreuung ausgeben, wie viele Kinderärzte verfügbar sind oder inwieweit Kinder tatsächlich Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, sei es in der Kommune, der Schule oder im Verein.
Und wie sehen die Ergebnisse aus? Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen schnitten überdurchschnittlich ab. Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen liegen im Durchschnitt.
Unterdurchschnittlich bewertet wurden Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt. Das zeigt deutliche regionale Unterschiede bei der Umsetzung der Kinderrechte.
Die Vizepräsidentin des Kinderhilfswerks, Anne Lüttkes, spricht von einer bemerkenswerten Erkenntnis. Die Chancen junger Menschen seien nicht nur aufgrund des Elternhauses, sondern auch regional sehr unterschiedlich verteilt. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen könne mit Blick auf die Kinderrechte keine Rede sein.
Besonders interessant ist ihre Aussage, dass die Umsetzung keine alleinige Frage der Kassenlage sei, sondern vielmehr des politischen Willens. Das deutet darauf hin, dass strukturelle Verbesserungen durchaus möglich wären.
Wenn wir über schwierige politische Situationen sprechen, in Myanmar verschärft sich die humanitäre Lage weiter. Bei einem Luftangriff der Militärjunta im Nordwesten des Landes sind mindestens 33 Zivilisten getötet worden.
Der Angriff traf ein Krankenhaus in der Gemeinde Mrauk U im Staat Rakhine. Medienberichten und Augenzeugen zufolge wurden 2 Bomben direkt auf das Krankenhaus abgeworfen. Unter den Opfern waren Kinder und Patienten. Mindestens 70 Menschen erlitten Verletzungen.
Besonders zynisch erscheint der Zeitpunkt. Der Angriff erfolgte in der Nacht des Internationalen Tags der Menschenrechte. Seit dem Militärputsch im Februar 2020 versinkt das frühere Birma in Chaos und Gewalt.
Die demokratisch gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurde entmachtet und sitzt in Haft. Die Junta regiert mit eiserner Faust und ist international fast völlig isoliert. Verschiedene Rebellengruppen kämpfen teils sehr erfolgreich gegen die Armee.
Mit Luftangriffen geht das Militär immer wieder gegen Widerstandsgruppen vor, trifft dabei aber oft Zivilisten. Erst vergangenen Samstag kamen bei einem Luftangriff im Ort Tabayein mindestens 20 Menschen ums Leben. Das Militär griff ein Teehaus an, in dem Zivilisten ein Fußballspiel verfolgten.
Bleiben wir im Nahen Osten. Die Hamas bietet nach Aussagen ihres Auslandschefs Khalid Mashal eine Einlagerung ihrer Waffen im Gazastreifen an, will sie aber, entgegen dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump, nicht abgeben.
Eine Entwaffnung sei für einen Palästinenser gleichbedeutend mit dem Entzug der Seele, sagte Mashal in einer Sendung des arabischen TV-Senders Al Jazeera. Der mit einer UN-Resolution abgesicherte Friedensplan sieht die Entwaffnung der Hamas in einer zweiten Phase vor.
Die aktuelle Situation: Nach der kürzlichen Übergabe einer weiteren Leiche durch die Hamas an Israel befindet sich nur noch eine tote Geisel im Gazastreifen. Sollte auch sie bald übergeben werden, wären die Verpflichtungen der ersten Phase erfüllt.
Zur zweiten Phase sagte Mashal, die Hamas lehne jede Form der Besatzung ab, habe aber keinen Einwand gegen eine internationale Stabilisierungstruppe an den Grenzen Gazas. Der Friedensplan sieht außerdem eine Übergangsregierung aus unpolitischen palästinensischen Fachleuten vor.
Kommen wir zum Sport. Im Radsport bereitet sich Red Bull auf die kommende Saison vor und da gibt es eine interessante Konstellation. Deutschlands Radsporthoffnung Florian Lipowitz wird sich die Kapitänsrolle mit dem belgischen Superstar Remco Evenepoel teilen müssen.
Das ist durchaus bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass für Evenepoel eine für Radsportverhältnisse fast schon astronomische Ablösesumme von schätzungsweise 2 Millionen Euro bezahlt wurde. Würde er tatsächlich Helferdienste für Lipowitz leisten, wenn dieser stärker sein sollte?
Evenepoel zeigt sich kompromissbereit. Ja, natürlich werde er das tun, wenn Lipowitz die Chance habe, Dritter, Zweiter oder Erster zu werden und er komplett raus sei. Es sei ein Geben und Nehmen. Teamplayer Lipowitz sieht das pragmatisch. Am Ende wolle man jemanden auf dem Podium haben, dann sei es egal, welcher Name da stehe. Der 25-jährige Lipowitz, ein früherer Biathlon-Quereinsteiger, ist längst zu einer festen Größe gereift. Nach seinem dritten Platz bei der Tour de France sagt er: Ich denke, nach dem Jahr habe ich auf jeden Fall ein anderes Standing im Team. In Deutschland hat er eine Radeuphorie fast schon wie zu Zeiten von Jan Ullrich entfacht. Vergleiche, die dem bescheidenen Schwaben gar nicht so recht sind. Das ist schön zu hören, aber ich schaue lieber auf mich und mache mein Ding, sagt er.
Das große Ziel bleibt Tadej Pogacar, der schier übermächtige Dominator. Lipowitz nennt ihn einen der besten Radfahrer, die es wahrscheinlich jemals gab. Träume vom Toursieg hegt Lipowitz trotz seines Superjahres nicht.
Im Zusammenspiel wollen es Lipowitz und Evenepoel aber mit dem slowenischen Ausnahmeköner aufnehmen. Evenepoel bringt eine Winner-Mentalität mit. Und ein kleines Team mit seinem wichtigen Helfer Mattia Cattaneo, Sportdirektor Klaas Lodewijk und weiteren Betreuern.
Abschließend noch zu den deutschen Fußballfans. Sie haben enttäuscht auf den Beschlusstext der Innenministerkonferenz reagiert. Linda Röttich vom Dachverband der Fanhilfen spricht von einer Trotzreaktion ohne Einsehen.
Als hätte es den deutlichen öffentlichen Widerspruch der vergangenen Wochen nicht gegeben, setzen die Innenminister ihren Kurs gegen alle Fans sowie die vielfältige Fankultur unbeirrt fort, kritisiert sie. Obwohl selbst polizeieigene Zahlen belegen, dass die Stadien sichere Orte sind.
Die wohlklingenden Worte der vergangenen Tage, die einen Dialog mit den Fans in Aussicht gestellt hatten, fänden sich im Beschlusstext nicht wieder. Das sei ein deutliches Zeichen dafür, dass es nur um den Versuch der Beruhigung der Öffentlichkeit gegangen sei.
Nach wochenlangen bundesweiten Protesten hatten die Ergebnisse der Konferenz zunächst Anklang gefunden. Zu den meisten Reizthemen, personalisierte Tickets, flächendeckende Ausweiskontrollen, Gesichtserkennung, gab es keine Beschlüsse. Nun sind die Vereine gefordert, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.